Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Webcast. Mein Name ist Stefan Teuxdorf, heute ist der 6. Juni 2018 und für die heutige Sendung möchte ich erstmal Helga Zepplerusch begrüßen. Hallo Helga.
Ja, hallo.
Also, nur ein kurzer Hinweis erstmal in technischer Seite für diejenigen, die die Sendung wöchentlich verfolgen und vielleicht auch etwas schneller rankommen wollen. Denen sei nur gesagt, dass wir das Video noch bevor die ganzen Feinheiten gemacht sind, bereits veröffentlichen auf der Webseite büso.de, die Webseite der Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Da kann man dann auch eine MP3-Datei bekommen, die, wenn es Tonprobleme gibt, und wir sind uns dessen bewusst, dass das passiert, die dann auch bereinigt ist und gut anzuhören, die steht dann eben auch zum Download gleich dort mit bereit. Das ist meistens schon am Mittwochabend der Fall. Aber damit kommen wir auf die inhaltlichen Sachen. Letzte Woche großes Thema war ja der im Grunde versuchte Putsch oder auf jeden Fall eine grobe Einmischung in die Wahlen, in den demokratischen Prozess in Italien. Du hast das an der Stelle nicht nur stark kritisiert, sondern hast ja auch Andeutungen gemacht, ziemlich deutlich, dass das wohl nach hinten losgehen wird. Und deswegen würde ich damit gerne einsteigen. Wie ist deine Einschätzung am jetzigen Zeitpunkt, obwohl die Lage, muss man ja sagen, doch seit der Wahl sehr wackelig geblieben ist?
Also das sieht jetzt inzwischen eigentlich sehr gut aus, weil die neue Regierung eine ganze Reihe von interessanten Kabinettsposten hat. Also zum Beispiel ist der umstrittene Savona, der ja abgelehnt wurde von Mattarella aufgrund des Drucks der EU, der ist jetzt, das ist eine gewisse Ironie, Minister für europäische Angelegenheiten. Also der wird die Leute in Brüssel wahrscheinlich noch weiterhin ärgern. Dann ist der Finanzminister, der an die Stelle von Savona quasi dieses Amt jetzt hat, ist Herr Trier, der also vorher exzellente Beziehungen zwischen seiner Universität und einer entsprechenden Institution in China hat und der auch Chinesisch spricht, der also sehr pro-chinesisch ist, und das erste Interview, was der Ministerpräsident Conte gegeben hat, war eben zu sagen, dass er auf jeden Fall das Verhältnis zu Russland neu überdenken will oder neu diskutiert haben will. Also das sieht schon mal ganz gut aus. Dann waren Conte, Salvini und Di Maio auf großen Kundgebungen übers Wochenende, wo sehr, sehr viele Leute zur Unterstützung für sie rausgekommen sind. Und Salvini war in Sizilien, hat dort Flüchtlingslager besichtigt, um zu gucken, was da für Maßnahmen gemacht werden können. Und ein ganz wichtiger Berater dieser neuen Regierung, Professor Girace, hat also gesagt, China wird Italien helfen, das Flüchtlingsproblem zu lösen. China macht genau das Richtige, Investitionen in Afrika und ist also besser als irgendjemand anders in der Lage, mit 1 Milliarde Menschen beziehungsweise potenziellen Flüchtlingen ein Konzept zu finden, wie das positiv gelöst werden kann. Also das ist alles sehr interessant. Und dann ist natürlich der Titel unserer letzten Sendung von letzter Woche eigentlich absolut bestätigt. Und zwar hatte der EU-Kommissar Oettinger ja gesagt, dass die Märkte den Italienern eine Lektion beibringen, wie sie zu wählen haben. Und er hat dann noch eins draufgesetzt etwas später und hat gesagt, die Italiener sollen mehr arbeiten und weniger korrupt sein, was also von einer grenzenlosen Arroganz spricht, als ob die EU sich da also nicht im Glashaus befände, was Korruption angeht. Also wenn man etwa an Luxemburg denkt oder ähnliche Sachen. Auf jeden Fall hat jetzt die Financial Times gestern einen absolut brisanten Artikel veröffentlicht, wo sie also mit Grafiken und Ähnlichem belegen, dass die EZB in der absolut heißen Phase der Regierungsbildung, also die Regierung, die dann letztlich abgelehnt wurde mit Savona als Finanz- und Wirtschaftsminister, dass die EZB in diesem Zeitraum die Spekulation gegen die italienischen Staatsanleihen unterstützt hat, indem sie den normalen Umfang dieser Staatsanleihen reduziert hat und damit natürlich die Preisaufschläge, die Italien im Unterschied, sagen wir mal, zu Deutschland zahlen muss, massiv erhöht hat. Das ging also bis auf 300 Punkte hoch. Und das ist natürlich wirklich ein absoluter Skandal. Also anstatt dann einer Regierung beizuspringen und die Anzahl dieser Anleihenkäufe zu erhöhen, haben sie genau das Gegenteil gemacht und dann hinter dem fadenscheinigen Argument sich versteckt, es sei nur ein technischer Grund gewesen, weil die deutschen Staatsanleihen wären, also gerade in diesem Zeitraum, hätten ihren Fälligkeitstermin gehabt. Und das ist natürlich völliger Quatsch, weil jedes Management kann immer Zahlungen ein bisschen rausziehen und damit Manövrierfähigkeiten gewinnen. Das hat die EZB eben bewusst nicht gemacht, um Italien unter Druck zu setzen. Also das, fürchte ich, wird alles wahrgenommen. Das ist also keineswegs so, dass das Verhalten der EU gegenüber Italien da nicht von den Wählern und natürlich auch den zwei Parteien, die jetzt die Koalition bilden, das wird wahrgenommen. Das wird also das Problem alles nur noch vergrößern. Und Italien wird jetzt natürlich, also die neue Regierung wird natürlich jetzt eine große Aufgabe haben. Sie muss, damit sie glaubwürdig ist und bleibt, muss sie natürlich die Wirtschaft ankurbeln. Das wird natürlich nur möglich sein durch staatliche Kredite. Das heißt, entweder die gehen aus dem Maastrichter EU-Eurozone raus oder die EU stimmt zu, den Maastricht-Stabilitätspakt und die ganzen Maastricht-Konditionen zu verändern. Also das wird jetzt eine sehr interessante Entwicklung. Also ich denke mal, die Lage in Italien ist wirklich sehr, sehr vielversprechend und es ändert sich was in Europa.
Das ist sehr, sehr gut. Jetzt muss ich mich fast entschuldigen, aber es gibt von diesem Teil tatsächlich eine gute Überleitung. Und zwar, du sprachst gerade davon, dass das wahrgenommen wird in Italien. Und eine Sache, die ja in den vergangenen Monaten uns hier auch sehr beschäftigt hat, ist, dass der Staatsstreich, der in den USA im Gang ist gegen Präsident Trump, dass der eben in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit gerückt wird, nicht auch zuletzt durch die Kampagne von LaRouche-Peck in den USA. Und jetzt gerade wurde auf einer ganz wichtigen Webseite des, ich würde mal sagen, locker übersetzt, des Russischen Rates für internationale Angelegenheiten ein Artikel veröffentlicht, der geschrieben worden ist von Harley Schlenger. Du machst mit Harley Schlenger donnerstags jeweils einen englischsprachigen Webcast. Einige kennen ihn also vielleicht daher. Und ich würde dich gerne bitten, über die Bedeutung der Tatsache zu sprechen, dass das auf russischer Seite veröffentlicht worden ist und auch wer diese Institution repräsentiert und wen sie repräsentiert.
Ja, also das ist praktisch, würde ich mal sagen, wahrscheinlich die führende Denkfabrik in Russland. Da sind also ganz viele namhafte Personen drin, unter anderem der Außenminister Lavrov, dann Andrei Fursenko, enger Berater von Putin, aber auch viele andere, also Top-Academicians, also weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, auf jeden Fall wirkliche Persönlichkeiten, die zur absoluten Elite Russlands gehören. Und der Titel von diesem Artikel heißt It's now absolutely clear, it was the UK meddling and not Russia. Also es ist jetzt absolut klar, das war Großbritannien, die sich in die US-Wahlen eingemischt haben und nicht Russland. Und das ist dann nochmal von Harley eine Zusammenfassung über das, was wir schon die ganze Zeit geschrieben haben und auch in dieser Sendung öfters diskutiert haben. Dass nämlich das ganze Russia-Gate vom britischen Geheimdienst inszeniert und initiiert wurde in Zusammenarbeit mit den Geheimdienstchefs der Obama-Administration. Eine absolute Einmischung und Versuch, die Wahlkampagne von Trump 2016 schon zu destabilisieren. Und dann natürlich, sobald Trump die Wahl gewonnen hatte, durch Russia-Gate quasi ihn in irgendeiner Form aus dem Weißen Haus herauszukriegen und sich dabei eines immensen Lügengespinst bedient haben von wirklichen Geheimdienst Operationen. Und das ist natürlich wirklich sehr, sehr wichtig, weil gleichzeitig ist ja der Sonderermittler Müller eskaliert, wahnsinnig, also was im Grunde die Verzweiflung dieser Kreise zeigt, weil die Rolle der Briten ist jetzt in ganz vielen Publikationen in Amerika absolut im Fokus. Und was das Müller-Team jetzt macht, sie versuchen also die Daumenschrauben anzulegen gegenüber dem ehemaligen Kampagnenleiter Manafort und behaupten, er hätte jetzt mit Zeugen versucht zu beeinflussen, was also von Manafort und anderen vollkommen abgelehnt wird. Aber es ist offensichtlich der Versuch, so viel Druck zu erzeugen, dass er dann doch irgendwie, im Englischen nennt man das ein Plea Bargaining, macht, dass er also einen Teil seiner Schuld zugibt oder überhaupt sich gegen Trump wendet und quasi also da Aussagen macht gegen Trump. Also das sind alles Methoden, die eher mit der Mafia zu tun haben als mit einem Rechtsstaat, was der Müller da macht. Und es sind natürlich im amerikanischen Kongress weiterhin diese Untersuchungen gegen Christopher Steele, gegen die Rolle des britischen Geheimdienstes. Und da ist jetzt eine Anhörung verschoben auf nächste Woche. Die bezieht sich auf die Umstände von Hillary Clintons E-Mails und das ist ja derselbe Apparat, der da behauptet hat, das wäre raschen Hacking gewesen, obwohl das längst widerlegt ist. Also das ist hochinteressant. Und natürlich ist die Rolle der Briten schon wiederholt Gegenstand von russischen Veröffentlichungen gewesen. Also zum Beispiel die Sprecherin des Auswärtigen Amts oder des Außenministeriums, Maria Sakharova, hat ja vor kurzem eine lange Liste der Rolle der Operationen des britischen Geheimdienstes schon dargelegt. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig und man würde sich wirklich wünschen, dass all die Leute, die sofort auf diese Russiagate-Sache in Europa und in Deutschland gesprungen sind, dass die wenigstens die Ehrlichkeit hätten, die neue Sachlage auch zu kommentieren, genauso wie zum Beispiel Frau Merkel sich entschuldigen sollte für die Ausweisung von 4 russischen Diplomaten nach der Skripal-Affäre, die ja auch quasi sang- und klanglos von der Oberfläche verschwunden ist und wo alles darauf hindeutet, dass es der britische Geheimdienst selber war, der diese Skripal-Affäre inszeniert hat. Also da gehört jetzt wirklich dazu, dass man einiges korrigiert, aber es sieht leider nicht so aus. Frau Merkel hat also gerade noch mal auf Anfrage gesagt, sie ist dagegen, dass Russland jemals wieder in die G8 kommt wegen der Krim. Aber da ist natürlich die eigentliche Geschichte auch eine völlig andere, dass es eben die EU-Assoziierungsversuche waren, als Teil der Kriegsführung, auch Wirtschaftskriegsführung gegen Russland, die dann in der Folge zu dem Putsch geführt haben und dann als lange, lange Konsequenz nachträglich zu dem Referendum in der Krim. Also da gehört wirklich die Narrative, wie man das jetzt im Neudeutsch sagt, korrigiert und die Wahrheit muss hergestellt werden. Aber ich kann Sie, unsere Zuschauer, wirklich nur auffordern und bitten, dass Sie sich diesen Artikel selber durchlesen, da auf dieser russischen Webseite des Russian International Affairs Council, weil das ist wirklich ein absolut wichtiger, bahnbrechender Artikel wegen des Ortes auch, wo er erschienen ist.
Wir werden den Artikel natürlich auch in die Videobeschreibung tun, unter dem YouTube-Video, sodass Sie den gleich finden können. Ein ganz wichtiger Punkt, gerade heute Vormittag hatte ich noch eine E-Mail bekommen mit einem Link zu einer YouTube-Veröffentlichung des Interviews, das Präsident Putin gemacht hat in Österreich mit dem österreichischen Fernsehen. Es ist leider kurz danach entfernt worden, wahrscheinlich wegen Copyright-Verletzung. Also ich konnte da jetzt gar nicht reinschauen. Aber es ist ein scheinbar doch ganz wichtiger Punkt, dass Putin eben jetzt dort in Österreich zu Besuch ist. Und ich kann mir zwar einerseits vorstellen, welche Leute hier wieder heulen und mit den Zähnen knirschen und die sonst was für Bewegungen machen werden. Aber ich denke, es wäre wichtig klarzustellen aus deiner Sicht, was an dem Besuch ist eigentlich wichtig und ist das nicht an sich ein positives Zeichen, so wie Österreich ja auch vorher schon deutlicher als andere Länder sich erklärt hat, im zentralen Teil von Europa mit der Seidenstraße Chinas zusammenzuarbeiten. Kann man das so ein bisschen in denselben Kontext bringen?
Also ich denke mal, das ist ein weiterer Beweis dafür, dass mehr und mehr Leute, Kräfte für die Wiederherstellung von vernünftigen Beziehungen zu Russland sind. Also der Putin war in Österreich, es war ein voller Erfolg, er wurde dort mit militärischen Ehren empfangen, hat also viele verschiedene Städten besucht und nebenbei wurde ein Vertrag abgeschlossen zwischen Gazprom und österreichischen Firmen über Naturgaslieferungen bis 2040. Dann hat der Kanzler, Bundeskanzler Kurz gesagt, er wird jetzt nicht sofort aus den EU-Sanktionen ausscheren. Aber wenn er bzw. Österreich am 1. Juli den Vorsitz der EU für ein halbes Jahr übernimmt, wird er dafür sorgen, dass Schritt für Schritt das Verhältnis zu Russland normalisiert wird. Also das ist schon mal sehr, sehr gut. Also selbst der Präsident van der Bellen hat also auch gesagt, Russland ist ein wichtiger Teil Europas, hat dann darauf hingewiesen, dass seine Eltern im baltischen Teil von Russland geboren sind und zu Hause Russisch gesprochen haben. Also das ist alles eine ganz wichtige Sache. Kurz hat dann weiterhin gesagt, Österreich ist eine Brücke zwischen Ost und West. Und dann wiederum eine gewisse Ironie. Wir hatten ja von einem sehr gut platzierten Kontakt gehört, dass die EU gegenüber Österreich und van der Bellen das Gleiche versucht hatte, wie man gegenüber Mattarella, also dem Präsidenten von Italien, versucht hatte, nämlich Druck auszuüben, dass also der die Regierung Kurz nicht akzeptiert. Der van der Bellen hat dem offensichtlich widerstanden. Und jetzt hat der Bundeskanzler Kurz gesagt, also er wird, also sobald Österreich den Vorsitz in der EU hat, ab 1. Juli, drastische Sparmaßnahmen in der EU durchsetzen. Die EU würde immer vom Sparen reden, dann sollte sie mit einem guten Beispiel vorangehen. Er will also die Zahl der EU-Kommissare von 28 auf 18 reduzieren und auch einen der beiden Standorte, Brüssel oder Straßburg, schließen, damit dann die 200 Millionen Reisekosten der Abgeordneten, die da immer hin und her fliegen oder fahren, dass das gespart wird. Also das gefällt mir eigentlich ganz gut. Es zeigt auch eine gewisse Ironie. Also man kann offensichtlich nicht mehr mit allen Regierungen das machen, was bisher gemacht wurde, sondern da ist jetzt ein ganz entsprechender Gegenwind. Und es ist ja auch bekannt, dass die neue österreichische Regierung in ihrem Koalitionsvertrag einen ganzen Paragraphen hat, dass eben Österreich mit der neuen Seidenstraße kooperiert, dass Österreich ein Dreh- und Angelpunkt in dieser neuen Seidenstraße werden will. Also haben wir jetzt zwei weitere Länder mit Italien und Österreich, die also in Richtung auf das neue Paradigma hinmarschieren. Und das sind auf jeden Fall sehr gute Nachrichten. Und Putin hat also ein langes Interview gegeben, von dem also 45 Minuten im ORF ausgestrahlt wurden. Also das kann man sich auch mal anhören, wenn man mal die Dinge direkt hören will und nicht in der Einordnung durch unsere Mainstream-Medien, das heißt der üblichen Verdrehung.
Nun, bevor wir in der kommenden Woche unsere Sendung aufnehmen werden, nehme ich an, wird es zum Treffen kommen zwischen, also dem viel erwarteten und lange auch debattierten Treffen zwischen dem US-Präsidenten Trump und dem nordkoreanischen Staatsführer Kim Jong-un. Daher würde ich dich an der Stelle gern bitten, oder dich einfach fragen, was erwartest du eigentlich, was da passieren wird? Und darf man optimistisch sein, dass es nicht in der letzten Sekunde doch noch zu einer Änderung kommt?
Also es ist natürlich immer möglich, dass noch irgendwas passiert. Aber im Augenblick sieht es wirklich so aus, als wäre das wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Es waren also mehrere Delegationen des Weißen Hauses in Nordkorea, in Singapur, Delegationen von Nordkorea ebenfalls, die diesen Gipfel vorbereiten. Und Trump hat sich sehr zuversichtlich geäußert, dass es also da zu ganz extrem wichtigen Dingen kommen könnte. Putin hat in seinem Interview gesagt, dass Russland eine ganz besondere Verantwortung übernehmen will für diesen Prozess, vor allen Dingen die Entwicklung der Wirtschaft in Nordkorea. Und dass er natürlich vollstes Verständnis dafür hat, dass Nordkorea, wenn es der Denuklearisierung zustimmt, absolut 100% sichere Sicherheitsgarantien braucht, damit solche Tragödien wie im Irak und Libyen sich nicht wiederholen. Und das scheint mir wirklich absolut der Punkt zu sein. Er hat auch Trump gelobt für seine mutige Entscheidung, dieses persönliche Treffen mit Kim Jong-un abzuhalten. Und der Präsident von Südkorea, Moon Jae-in, der hat also, die haben sich auch noch ein paar Mal da getroffen auf verschiedenen Ebenen zwischen Nord- und Südkorea. Und er hat gesagt, dass er will, dass in dem kommenden Friedensvertrag zwischen Nord- und Südkorea auch ein Nicht-Angriffspakt mit eingeschlossen wird. Also das sieht alles sehr vielversprechend aus. Und das ist natürlich der Geist der neuen Seidenstraße, der da wirkt, weil das ist eine Änderung in ganz Asien, die vollkommen unbemerkt von den meisten Leuten in Europa stattfindet. Aber das sieht sehr, sehr, sehr positiv aus.
Nun, ein EU-Gipfel, ein neuer EU-Gipfel steht ja an. Und ich glaube, da bin ich sicherlich nicht der Einzige, den interessiert, was denn in der Lage eigentlich diesen EU-Gipfel ja beseelen wird, beziehungsweise was man davon erwarten kann, wenn man überlegt, was mit Italien gerade passiert ist, was wir gerade über Österreich gehört haben, aber auch nicht zuletzt die Skandale, die ja gerade zum Sturz des spanischen Premiers geführt haben. Wie ist deine Sicht auf diesen kommenden EU-Gipfel?
Tja, das ist eine spannende Frage. Was klar ist, ist, dass von Macron und Merkel die weitere Militarisierung der EU vorangetrieben werden soll. Also die wollen da eine schnelle Eingreifstruppe zusammenbauen, die neben einer neuen Eingreifstruppe der NATO installiert werden soll. Was die nun bewirken soll, ist natürlich wirklich eine offene Frage, weil also da ist weder die Logistik da noch das Material. Also ich halte das wirklich für ein absolutes Wunschdenken, wenn man denkt, die EU könnte sich da jetzt irgendwo in der Veränderung, die strategisch stattfindet, irgendwie in einer sinnvollen Weise da einsetzen. Sondern das sind eigentlich eher Anzeichen von einer absoluten Verzweiflung, dass die Positionen nicht zu halten sind. Aber was natürlich wirklich sehr bedenklich ist, ist, dass anstatt dass man mal anfängt umzudenken und zu sagen, das war alles eine falsche Politik, die zu diesen Ergebnissen geführt hat, ist nichts von dieser Einsicht zu sehen. Und stattdessen fährt also Frau von der Leyen und Herr Oettinger und Stoltenberg, die fahren also ab morgen nach Turin zu einem Bilderberger-Treffen, wo also unter anderem Populismus in Europa und Russland auf der Tagesordnung steht. Und man muss leider befürchten, dass die da ähnliche Dinge schmieden, wie der Oettinger das schon gegenüber Italien losgelassen hat. Also was wirklich Arroganz ist, Hochmut kommt vor dem Fall, kann man da nur sagen. Also ich denke, da wird also nicht der große Wurf kommen, sondern ich befürchte, dass erst noch weitere strategische Weichen sich verändern müssen, ehe da eine Einsicht eintritt bei den Leuten in Berlin und Brüssel.
Einen kurzen Blick sollten wir vielleicht auch noch werfen nach Polen. Es ist also Polen ist in den vergangenen Jahren immer wieder mal hier in der Presse sehr negativ aufgetaucht, und zwar hauptsächlich wegen einer Sache, nämlich wegen der Entscheidung der polnischen Regierung, mit der Flüchtlingskrise so umzugehen, wie sie es eben getan hat, indem man sich dort eben einfach, ja, ich sag mal, gesperrt hat und gesagt, wir wollen also nicht wie Deutschland so große Flüchtlingszahlen hier aufnehmen. Aber eine viel wichtigere Sache spielt sich ja immer ab im Spannungsfeld zwischen, leider im Spannungsfeld zwischen Polen und Russland. Und vor einigen Monaten, erinnere ich mich noch, gab es eine Fernsehsendung, in der zum Beispiel in Brandenburg Einwohner gefragt wurden, wie sie die Militärtransporte bewerten. Es sind ja damals amerikanische Truppenteile und Panzer und so weiter in die baltischen Staaten verlegt worden. Die sind also hier durchgefahren. Und das spricht ja auch für das, was sich da im Osten abspielt. Und deswegen würde ich dich gerne noch dazu fragen, was meinst du, stellen sich die Polen da eigentlich vor, was sie dort tun mit den Amerikanern zusammen, diese Militärbasen so zu betreiben, während man gleichzeitig immer die Flagge hochhält, dass eigentlich Russland jederzeit das Baltikum annektieren würde?
Ja, ich weiß nicht. Also die Idee, jetzt eine permanente amerikanische Basis in Polen aufzubauen für eine Division, also das ist schon irgendwie eine Absurdität, weil da hat Russland jetzt ganz scharf drauf geantwortet. Die haben quasi gesagt, also damit machen sich die Polen eigentlich nur zum Kanonenfutter, weil es wird also keine Option geben, wo es zu einem konventionellen Krieg in Osteuropa oder überhaupt in Europa kommen kann, aus Gründen, die mit militärtechnischen Aspekten zu tun haben, sondern dass, wenn es zum Konflikt kommt, dass es dann wirklich zu einem totalen Nuklearkrieg kommt. Und dann kann so eine Division quasi da auch, also die hat keinen Effekt, sondern ist dann Kanonenfutter. Aber wie gesagt, man kann nur hoffen, dass die Gesamtdynamik sich irgendwann so ändert, dass selbst die Polen einsehen, die ja auch durchaus positive Fühler gegenüber der Seidenstraße ausgestreckt haben, dass die eben da ihren Kurs wechseln. Aber da ist ja nach wie vor von der NATO eine volle Konfrontation im Gang und auch die Manöver, die jetzt stattfinden. Also da kann man nur sagen, das ist eigentlich alles rückwärtsgewandtes Denken.
Und dann bin ich doch ganz froh, dass wir zu einem ganz stimmungsmäßig ganz anderen Teil der Sendung kommen können. Normalerweise, wenn sich jemand von Twitter verabschiedet, ist das irgendwie eigentlich eine gute Nachricht. Aber in dem Fall hat es eine ganz andere Dimension. Vor ungefähr 7 Stunden gab es die letzte Nachricht von Alexander Gerst. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, Alexander Gerst ist ein Astronaut, der jetzt eben die Leitung der kommenden ISS-Mission übernehmen wird, der jetzt gerade unterwegs ist in die Raumstation an diesem Nachmittag. Und ich erinnere mich vor allen Dingen daran, dass als Herr Gerst einen Vortrag mal hielt bei einer Konferenz in Hamburg vor einigen Jahren, dass ein Freund dann ganz entzückt daraufhin als Reaktion geschrieben hat, Gerst for President. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz falsch. Aber wie siehst du das, Helga? Ist das nicht ein hoffnungsvolles Zeichen?
Also ich denke mal, dass es im Bereich der Raumfahrt und Leute, die das unterstützen, durchaus Menschen gibt, die einsehen, dass Deutschland, das ehemalige Volk der Dichter, Denker und Erfinder, ganz dringend etwas tun muss, um den Anschluss nicht zu verpassen an Länder wie China oder, ja, also vor allen Dingen China, aber auch Indien oder USA zum Teil mit Einschränkung, aber vor allen Dingen natürlich China. Und das ist also wirklich sehr, sehr gut, weil der Alexander Gerst ist also ein fantastischer Botschafter des Optimismus, der mit der Raumfahrt zusammenhängt. Und es gab jetzt im TerraX, im ZDF, eine lange Sendung mit Interviews, und wo er im Grunde die verschiedenen Experimente und Erfahrungen bei der Raumfahrt beschrieben hat, was also wirklich sehr, sehr gut ist, weil das ist genau die Art von Zukunftsorientierung, die wir brauchen. Und also ich denke mal, das ist wirklich wichtig, dass wir wieder uns auf diesen Pfad des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts begeben, weil der Rest der Welt geht in diese Richtung. Also zum Beispiel gibt es jetzt viele Studien, dass also China in fast allen Kategorien führend wird. Also ob das jetzt 6-Jährige sind, die besser in Mathe und Geometrie und anderen Sachen sind als ihre amerikanischen 6-jährigen Kollegen. Das Pentagon hat gerade eine Studie gemacht, dass nur 1,5% aller Studenten oder überhaupt aller Menschen, die die Universität promovieren, Abschlüsse haben in Naturwissenschaften und dass das absolut nicht ausreicht, um auch nur den Bedarf des Militärs irgendwie dazu zu decken. Und ähnlich ist es natürlich so, dass jetzt ein Teil des Handelskriegs oder der Spannungen in Bezug auf Handelskrieg zwischen USA und China natürlich damit zu tun haben, dass da schon der Versuch gemacht wird, China von dem Ziel abzuhalten, 2025 Weltführer zu werden bei verschiedenen Wissenschaftsbereichen. Und das wird also nie und nimmer passieren, weil China hat gerade unter der Führung von Xi Jinping absolut richtig erkannt, dass die Innovation gerade auch bei Naturwissenschaften der absolute Schlüssel ist zur Überwindung der Armut, zur Steigerung des Lebensstandards, zu Verlängerung der Lebenserwartung. Und deshalb halte ich das also für absolut gegen Null strebend, dass China von diesem Weg abgebracht werden kann. Und sie haben ja auch in vielen Beispielen schon begonnen, Entwicklungsländern den Zugang zu diesen fortschrittlichen Wissenschaftsbereichen zu ermöglichen, um deren Entwicklung nicht länger aufzuhalten. Also ich denke mal, das ist alles auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das ist eine Entwicklung, die in ganz Asien stattfindet, von der man hier so gut wie nichts erfährt. Aber das ist eine vollkommen neue Dynamik, die in Asien sich da entwickelt.
Dazu wollte ich dich auch noch kurz fragen, denn ich weiß aus Gesprächen, die du auch mit anderen Mitstreitern geführt hast in den letzten paar Tagen, dass tatsächlich es nicht so ist, dass es nur allein um China geht. Also vielleicht kannst du das einfach noch mal ganz kurz umreißen. Also mir sind in den letzten Wochen sind immer wieder mal Artikel aufgefallen, manchmal haben wir die auch verlinkt, darüber, welche Rolle China jetzt spielt in verschiedenen afrikanischen Ländern beim Aufbau von Infrastruktur und bei anderen Hilfestellungen. Aber es wäre, glaube ich, tatsächlich wichtig, nochmal zu sich vor Augen zu führen, dass es eben nicht nur um dieses eine Land geht, sondern, wie du gerade sagtest, eine ganze, also eine gigantische Region der Welt, wo auch die allermeisten Menschen, aus denen die Menschheit besteht, ja leben, dass das gerade dort stattfindet.
Ja, also das ist wirklich die beste Entwicklung, weil Xi Jinping hat ja seit geraumer Zeit diesen Begriff der gemeinsamen Zukunft der Menschheit ins Spiel gebracht. Also dass man eben nicht nationale oder regionale Interessen vertritt, sondern das Interesse der einen Menschheit, der Zukunft der einen Menschheit voranstellt. Und auf der Basis ist diese Belt and Road Initiative, also die Seidenstraßeninitiative, dabei wirklich eine enorme Dynamik zu entwickeln. Und es ist im Verlauf der letzten Jahre und vor allen Dingen Monate zu einer absolut strategischen Neuausrichtung gekommen, wo eben zum Beispiel der Versuch der angloamerikanischen EU-Geopolitik, das sogenannte India-Pacific-Konzept, gegen China aufzubauen, also zum Beispiel Australien, Japan, Indien, Neuseeland, dass man die irgendwie als Gegengewicht gegen China irgendwie ins Spiel bringt, das funktioniert nicht, weil es gab ja diesen Gipfel in Wuhan vor ein paar Wochen zwischen Xi Jinping und Modi. Und die haben dort 2 Tage lang alle möglichen Themen diskutiert. Und als Folge davon ist eine völlige Neuausrichtung von Indien in Bezug auf die Zusammenarbeit mit China. Und Modi hat ja auf dem Shangri-La-Dialog, also dieser großen Konferenz in Singapur, eine wirklich gute Rede gehalten, wo er genau wie China sagt, Indien ist eine Kultur, die seit über 5.000 Jahren kontinuierlich existiert, mit vielen kulturellen Höhepunkten, die vedischen Schriften, die Upanishaden, die indische Renaissance, und hat dann praktisch gesagt, dass für Indien das Verhältnis zu China das absolut Wichtigste ist, dass da sehr viele kulturelle Zusammenwirken hin und her über die Jahrtausende stattgefunden hat. Und dann hat er einen ähnlichen Zukunftsentwurf dahingestellt wie Xi Jinping. Also China, Indien sind in einer neuen Form der Kooperation bei der neuen Seidenstraße. Das Gleiche gilt für Abe, den Premierminister von Japan, der also nicht nur mit Russland ein sehr gutes Verhältnis entwickelt hat, sondern eben jetzt auch quasi sagt, Japan arbeitet voll und ganz mit der neuen Seidenstraße zusammen. Und das Gleiche gilt ja für Korea. Also mit anderen Worten, die asiatischen Staaten sind auf einem vollkommen anderen Weg als damals Deutschland und einige andere europäische Staaten, sondern die wollen im Grunde ein neues Paradigma schaffen, eine neue Ära der Menschheit. Und die sagen eben, dass der Versuch des Westens, eine unipolare Welt zu bestimmen, das ist vorbei, sondern das nächste Jahrhundert gehört Asien. Und wenn man sich die Tatsache anguckt, dass zum Beispiel China und Indien zusammen 2,6 Milliarden Menschen haben und vor allen Dingen Indien eine sehr junge Bevölkerung hat und viele andere asiatischen Staaten eben auch, dann ist die demografische Kurve auf jeden Fall auf der Seite von Asien. Und wir sollten in Europa wirklich überlegen, ob wir nicht von diesem neoliberalen, geopolitischen Neokon-Paradigma weg sollten, sondern uns auf unsere eigenen positiven Traditionen besinnen. Es verlangt niemand, dass wir irgendein Modell von jemand anderem übernehmen. Aber wir müssen eigentlich zu den Traditionen zurückkehren, als wir mal auf demselben Weg war wie jetzt die Asiaten. Und das ist bei uns die wissenschaftliche Tradition, die deutsche Klassik. Es sind im Grunde die vielen, vielen Dichter, Denker und Erfinder, die wir in Deutschland hervorgebracht haben. Und da sind Schätze begraben von Nikolaus von Kues, von Kepler, Leibniz, die ganze klassische Tradition in der Musik von Bach bis Brahms. Das sind alles Schätze, die wir viel, viel stärker bewusst machen könnten und die gegenwärtige Popkultur, wie sie sich in schrecklichen Krimis ausdrückt oder in furchtbarer Jugendkultur, dass wir das wirklich mal in Frage stellen und vielleicht uns an unsere besten Traditionen erinnern und die beleben, weil nur so können wir eine Rolle spielen in der Zukunft und nicht durch europäische Armeen und Eingreifstruppen, wie es also offensichtlich einige Leute da als dicke Utopie im Kopf haben. Also ich denke mal, die Hinorientierung auf Asien, auf die Kooperation des eurasischen Kontinents, ein Europa von Vladivostok bis nach Lissabon zu bauen, von souveränen Staaten, die für ein gemeinsames Interesse der Menschheit kooperieren. Also die Wege sind offensichtlich, aber wir müssen natürlich den politischen Willen organisieren von Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen und nicht nur ihre kleinen Interessen im Kopf haben. Also da appelliere ich an Sie, werden Sie Mitglied beim Schiller-Institut. Es ist wirklich die wichtigste Organisation und unterstützen Sie natürlich die Aktivitäten der BÜSO, weil das ist im Grunde der Ideenbereich, wo die Zukunft für Deutschland liegt.
Ja, und dem kann ich auch nur hinzufügen, dass einer der Gründe oder vielleicht der Hauptgrund, warum, wenn man sich so umschaut, findet man immer wieder mal eine positive Person oder jemand, der tatsächlich für, ich sag mal, so wie die Gabriele Krone-Schmalz das macht, die eben über Russland schreibt und zum Nachdenken auffordert und so weiter. Man findet in jedem Bereich irgendwie mal so eine Person oder zwei. Manchmal ist es eine Gruppe, aber das, was das Schiller-Institut tatsächlich auszeichnet, ist, dass wir aufgrund der Herangehensweise, die ja dein Ehemann und du hauptsächlich geprägt haben, tatsächlich wahrscheinlich die allergrößte Konzentration dessen heute verkörpern, was du eben dargestellt hast als die beste Tradition Deutschlands. Also auch von meiner Seite die Einladung und vielen Dank an dich, Helga. Vielen Dank an Sie fürs Einschalten und bis zur nächsten Woche.